Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ich begrüße Sie nochmal, liebe Damen und Herren, ganz herzlich zu unserer Podiumsdiskussion heute zum Bundesqualitätsgesetz Kita. Kita, wie geht es weiter? Dazu haben wir folgende Gäste eingeladen. Einmal zu meiner linken Seite natürlich die Marion Junge, kommunalpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke. Und weiter daneben die Christine Melcher, Landesvorstandssprecherin Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, dass Sie da sind. Und zu meiner rechten Seite Patrick Schreiber, Vorsitzender des Ausschusses für Schule und Sport, pflegepolitischer Sprecher und Vorsitzender des Sächsischen Landesjugendhilfeausschusses und natürlich Mitglied des Landtages Sachsen, genauso wie Christine Melcher. Wunderschönen guten Tag.
Hallo.
Mein Name ist Andreas Giersch, ich bin Gewerkschaftssekretär der GEW Sachsen. So, ja, es war auch noch eingeladen, also Juliane Veit-Zabel wird gleich kommen und der Kollege Björn Köhler im Bundesvorstand der GEW für den Bereich Jugendhilfe und Sozialarbeit halt zuständig. Er ist leider erkrankt und bat mich halt, dass ich seinen Part halt übernehme und die Sachen halt versuche zu bedienen, die seine Aufgabe waren. Zu einem den kleinen kurzen Abriss und Überblick, wie es eigentlich zum Kita-Qualitätsentwicklungsgesetz gekommen ist. Ja, das ist eigentlich so eine ganz lange Zeit und ein ganz langer Weg, wenn man sich das mal so anschaut. 2010, kann man sich ja vorstellen, 2010, Ende, kam das Bundesfamilienministerium, erstellte ein 10-Punkte-Programm für ein bedarfsgerechtes Angebot. Und dort hieß es dann schon, dass durch ein Qualitätsgesetz soll die Regulation, die Regeln bundesweit einheitlich geschaffen werden in der Kita-Qualität. 2010. Dann kam der August 2013, damit auch die Umsetzung des Rechtsanspruchs an U3. Und so ging es erstmal darum, dass wir halt den quantitativen Ausbau in der Kindertagesbetreuung vorantrieben, die Regierung. Und dazu stellten sie natürlich auch diverse Mittel zur Verfügung. Allein 2013 im Koalitionsvertrag 6 Milliarden Euro. Und die sollten zwischen Schule, Kita und Hochschule sozusagen gleich verteilt werden. Am Ende der Legislaturperiode war es so, dass für den Kita-Bereich 1 Milliarde eigentlich nur verwendet wurde. Alles andere wurden auf die anderen Bereiche aufgeteilt. Es war dann so, dass 2014 die Bundesfamilienministerin und die Fachministerinnen und Fachminister der Länder einen gemeinsamen Prozess zur Weiterentwicklung der Qualität in der frühen Bildung verabredeten. Sie bildeten eine Arbeitsgruppe und sie tagten und stellten fest, dass es für eine qualitative Veränderung in der Kita eben sehr viel Geld bedarf. 10 Milliarden Euro ungefähr, um das umzustellen, so wie man es halt machen möchte. Es führt natürlich dazu, dass es den Ländern die Finanzierung, es ist nicht einfach. Und so schob man das und die Ministerin musste damals sagen, Frau Schleswig musste eben mitteilen, dass eben die Umsetzung dieses Qualitätsgesetzes leider erst verschoben werden muss auf die Legislaturperiode, die wir jetzt haben, 17/18. Und wenn wir uns jetzt den Koalitionsvertrag anschauen, so stehen ja für diesen Bereich, wenn man sich nur die Qualität anschaut, ja 3,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Das ist das, was vereinbart wurde. Und wenn man dann weiterliest und schaut, wie das aufgeteilt wird, denn es ist so, dass 2019 0,5 Milliarden, 2020 1 Milliarde und 2021 2 Milliarden veranschlagt werden für diesen Bereich. Und wenn man genauer liest, da steht nicht nur Qualität, da steht auch Gebührenfreiheit drin. Und da muss man sich überlegen, was bedeutet das dann? Braucht man das Geld nun, um die Kitas gebührenfrei zu machen? Wird dadurch auch die Qualität erhöht? Oder sollte man nicht das Geld nehmen, was schon in der Kita drin steht, was mit den Elternbeiträgen mitfinanziert wird und dadurch auch die Qualität weiter verbessern, weiter erhöhen? Denn wenn man Kitas gebührenfrei in Deutschland macht, wären das ungefähr 3 Milliarden Euro, die man dafür benötigt. Und das sind so diese Voraussetzungen. Dazu kamen auch noch diverse Expertisen. Auch die GEW veranlasste 2, 3 große Expertisen mit Frau Professor Viernickel, um darzustellen, inwieweit man Qualität in der Kita verbessern könnte, sollte und vor allen Dingen auch muss. Es gibt diverse Untersuchungen von SELL, es gibt die von Fenakis wo immer wieder beschrieben wird, dass die Erzieher-Kind-Relation ein wesentlicher Marker ist, um eine Qualität in der Kita zu erhöhen, neben Vor- und Nachbereitungszeit, neben der Qualität der Ausbildung und. Ja, und nun habe ich hier natürlich kompetente Partner sitzen, mit denen möchte ich darüber ins Gespräch kommen. Und natürlich so die erste Frage auch ist, ja, wo stehen wir in Sachsen mit dem Qualitätsgesetz? Ich würde gerne Herrn Schreiber dazu fragen. Wie sieht es in Sachsen zurzeit aus?
Ja, also zum einen denke ich, in der Vorbereitung der Veranstaltung ist mir ein bisschen schwer gefallen. Erstmal muss man, glaube ich, unterscheiden zwischen zwei Ansätzen. Das eine ist das Bundesqualitätsgesetz und das andere ist das Qualitätsentwicklungsgesetz Kita. Das Bundesqualitätsgesetz Kita ist ja ein Vorschlag gewesen der SPD, die was darauf abzielt, sozusagen deutschlandweit vergleichbare Rahmenbedingungen zu schaffen, also deutschlandweit gleichen Fachkraft-Kind-Schlüssel, deutschlandweit Normierung in Gruppengrößen, Normierung in Umfeld und so weiter und so fort. Und soweit wie mir das bekannt ist, hat man sich dann darauf verständigt, dass das wahrscheinlich ein schwieriges Unterfangen ist, weil einfach die Rahmenbedingungen in den einzelnen Bundesländern absolut unterschiedlich sind. Es geht schon damit los, wie sieht es eigentlich mit der Betreuungsquote in den einzelnen Bundesländern aus? Und jeder, der sich im Thema auskennt, der weiß, dass wir als Freistaat Sachsen gemeinsam mit den restlichen ostdeutschen Ländern natürlich, was die Betreuungsquote selbst angeht, eine sehr, sehr hohe Betreuungsquote haben. Also insbesondere im Kindergarten um die 95 bis 98%. Selbst der Hort liegt mittlerweile bei knapp 70% und die Krippe liegt auch irgendwo bei 50 bis 60%. Und wenn Sie sich die westlichen Bundesländer angucken, ob das jetzt Rheinland-Pfalz ist, ob das Baden-Württemberg oder Bayern ist, dort haben Sie natürlich nie annähernd so hohe Betreuungsquoten. Deswegen ist es für diese Länder natürlich auch, sage ich mal, etwas einfacher mit dem Geld, was sie ins System stecken, andere Dinge zu tun. Also zum Beispiel einen besseren Betreuungsschlüssel vorzuhalten oder möglicherweise Vor- und Nachbereitungszeiten zu finanzieren. Und soweit mir das bekannt ist, hat man sich dann schlussendlich, und darauf zielt jetzt auch der Koalitionsvertrag mit den 3,5 Milliarden ab, der neue Koalitionsvertrag, auf dieses Qualitätsentwicklungsgesetz Kita geeinigt, wo man sagt, es soll seitens des Bundes Geld für die Länder bereitgestellt führen. Und man hat dann so eine Art Instrumentenkasten aufgestellt. Da gab es eine Arbeitsgruppe, frühkindliche Bildung, und da sind so 9 Handlungsfelder drin. Und die Länder sollen entsprechend ihren Voraussetzungen, ihren Rahmenbedingungen, wie was vor Ort schon ist, entscheiden, an welchen Stellen sie aus diesen neuen, aus diesem Instrumentenkoffer, aus diesen neuen Handlungsfeldern Dinge umsetzen wollen. Und dazu sollen sie dann eine Zielvereinbarung, eine Rahmenvereinbarung mit dem Bund abschließen. Was ich sehr begrüße und was sehr wichtig ist, dass der Bund klipp und klar sagt, es darf nie zur Kompensation von Landesmitteln kommen. Also es soll zusätzliches Geld sein. Und ich sag mal, jeder, der für den Bereich kämpft, der weiß auch aus der Historie, wie das so mit Investgeldern und so weiter und so fort ist. Also das ist erstmal ein ganz wichtiger Punkt. Zum Zweiten behaupte ich mal, haben wir in Sachsen an sich eine sehr, sehr hohe Qualität in unseren Kindertageseinrichtungen. Wir haben einen Bildungsplan, wir alle wissen das, seit 2000 und jetzt weiß ich nicht, 6 oder 8, jetzt müssen wir mal einer helfen, jetzt fällt es mir gerade, ich glaube 8 ist er in Kraft, 6 ist er in Kraft getreten. Und was wir tun müssen und wo es natürlich hapert, ist sozusagen die Ressourcen dafür bereitzustellen, um es ist Sonntag und ich habe wieder Wortfindungsschwierigkeiten, den Bildungsplan entsprechend umzusetzen. Und deswegen denke ich schon, dass dieser Instrumentenkoffer, der seitens des Bundes da vereinbart worden ist, mit den Ländern, mit den kommunalen Spitzenverbänden eine gute Ausgangsposition ist, um zielgerecht dieses Geld einzusetzen. Ein letzter Gedanke noch. Ich halte relativ wenig, sage ich ganz offen, von Gebührenfreiheit. Weil ich denke, Sie haben das ja angesprochen, durch eine Gebührenfreiheit würde man dem System wieder Geld entziehen, was es aber definitiv braucht in dem System. Und es kommt ja immer schnell das Argument, ja, Bildung darf nichts kosten und Eltern, die sich das nie leisten können. Wir alle wissen, die Eltern, die tatsächlich sich den Kita-Platz aufgrund ihres Einkommens nie leisten können, die kriegen in der Regel die Gebühren erlassen. Wir haben in Dresden alleine 37% aller Eltern, die keine Elternbeiträge zahlen. Das ist auch in Ordnung so. Man muss sich, glaube ich, zwischen Bund und Land dort auch nochmal verständigen und mit den Kommunen, wer kommt für diese Elternbeitragsausfälle sozusagen auf. Derzeit sind es nun mal nur die Kommunen. Aber ich halte nichts davon, dass man dem System die Elternbeiträge, die im System sind, entzieht. Dann wäre, Sie haben es gesagt, sofort ja diese Menge an Geld aufgebraucht.
Vielen Dank. Vielen Dank. Und jetzt zu Frau Junge.
Ja, guten Tag. Hallo. Wie steht es mit der Qualität in den Kitas, war ja so sinngemäß Ihre Frage. Ich gehe da zumindest mit dem Herrn Schreiber erstmal mit, dass wir natürlich eine hohe Qualität in den Kindereinrichtungen haben, aber dass es auch, zu Lasten der Erzieherinnen und Erzieher geht. Denn die Rahmenbedingungen für diese hohe Qualität sind eben relativ schlecht. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Das sind einmal der Betreuungsschlüssel, der ist viel zu hoch. Das trifft sowohl in der Kinderkrippe als auch im Kindergarten, als auch vor allem im Hort. Da ist ja gar nichts verändert worden in den letzten Jahren. Krippe und Kindergarten ist eine leichte Veränderung passiert seit 2014, aber eben auch nur leicht. Wir haben keine Vor- und Nachbereitungszeiten mit im System, was eigentlich der Bildungsplan immer den Kitas versprochen hat, auch die Umsetzung des Bildungsplans seit 2006. Das heißt also, die Erzieherinnen und Erzieher machen das mit ihrem tollen Engagement mehr oder weniger in ihrer Freizeit, was ich absolut als nicht gerechtfertigt sehe und auch aus Arbeitsgründen, wo ich sage, es ist schon beklemmend und es ist auch schon sehr hohe kritikwürdig, dass also Großteil der Erzieherinnen und Erzieher in Teilzeit ist, obwohl sie eigentlich aus meiner Sicht schon lange Vollzeit arbeiten. Wenn ich nämlich endlich mal die Vor- und Nachbereitungszeit anerkennen würde, dann sehe das nämlich mit dem Arbeitszeitkonto völlig anders aus. Weiter kann man machen, Weiterbildungsfragen, Fortbildungsfragen und so weiter. Das heißt also, unsere Situation ist zwar gut, aber zu Lasten eben der Erziehertätigkeit. Und deswegen ist es unser Anliegen, auch hier kurzfristige Änderungen umzusetzen. Ich halte, bitteschön, jetzt auch mit diesem Qualitätsentwicklungsgesetz, ist ja schön, seit 2010 reden wir drüber, jetzt haben wir 2018. Die Perspektive, vom Gesetzgeber her, es ist noch kein Gesetz auf den Weg gebracht. Es sind letztendlich Eckpunkte, die jetzt in ein Gesetz in dieser Legislatur umgesetzt werden soll. Das heißt, es dauert noch einmal Zeit, wo ich sage, ja, was habe ich denn in den 8 Jahren im Kita-Bereich auf Bundesebene wirklich gemacht? Ja, und so schwer kann eine Gesetzesinitiative auch nicht sein. Und deswegen, das ist alles auch meine Kritik, zu sagen, wenn wir schon ein Bundesgesetz machen, dann sollten wir auch das richtig machen. Und wir plädieren eben als Linke, auch mit der GEW zusammen, für ein Bundesqualitätsgesetz. Das heißt also im Prinzip eben nicht, wie es jetzt vorgesehen ist, mit den bundesspezifischen Zielvereinbarungen, sondern entsprechend für alle Bundesländer bundeseinheitliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Und das wäre eigentlich aus unserer Sicht sehr wichtig und deswegen sehe ich dort auch auf jeden Fall auf der Bundesebene anderen Handlungsbedarf. Vielleicht so viel bis hierher.
Vielen Dank. Frau Melcher, Sie haben ja auf Ihrer Webseite auch so einen schönen Artikel geschrieben, also die Zukunft beginnt in der Kita.
Genau, also ich kann mich da Frau Junge jetzt tatsächlich auch nur anschließen, was das Bundesqualitätsgesetz anbetrifft. Es kann nicht sein, dass die frühkindliche Bildung davon entscheidet, wo unsere Kinder in die Kita gehen. Sachsen ist Schlussschlicht beim Betreuungsschlüssel. Wenn ich den sogar auch noch den Realitäten anpasse, ist er noch wesentlich schlechter. Das heißt, ich habe im Krippenbereich einen Erzieher auf 9 Kindern und im Kindergartenbereich noch viel schlimmer. Ich weiß, dass die Qualität sehr hoch ist bei den Erzieherinnen, aber wenn wirklich ein Bundesgesetz kommen sollte, ist Sachsen definitiv momentan nicht darauf vorbereitet. Wenn wir annehmen, dass ein Betreuungsschlüssel in der Krippe von 1 bis 3 beziehungsweise im Kindergarten von 1 zu 7,5 zielführend und richtig ist, fehlen Sachsen über 17.000 Erzieherinnen. Und ich glaube, wir drohen hier gerade in Sachsen, wenn wir nicht frühzeitig jetzt dieses Problem angehen, vor dem gleichen Chaos, wie wir es jetzt gerade in den Schulen erleben.
Vielen Dank, Frau Mecher. Herr Schreiber, wenn Sie das so hören, Sie sind ja mit so in Regierungsverantwortung. Was werden wir demnächst erfahren? Es gibt ja vom Kultusminister eine Erklärung dazu, dass wir demnächst halt Diskussionsrunden zu erwarten haben, um die Rahmenbedingungen zu verändern. Ist es nicht Zeit, schon loszulegen? Und warum erst jetzt Diskussionsrunden?
Ja, das Problem ist, dass das System ein sehr komplexes ist und ich muss ehrlich sagen, eben auch nie für jedermann, der sich damit nie wie hier die Runde oder wie viele andere Erzieher, die jeden Tag in dem System arbeiten, beschäftigen. Wir alle wissen, der Betreuungsschlüssel normiert keine Gruppengrößen. Das macht er im Übrigen, soweit mir bekannt ist, in keinem einzigen Bundesland. Der Betreuungsschlüssel ist eine reine mathematische Formel zur Zuweisung von Geld. Da geht es einfach nur darum, für wie viele Kinder 9-stündige Betreuung bekommt man wie viel Erzieher, das heißt wie viel Geld, damit man Erzieher bezahlen kann. Wenn man, und ich gehe mal auf den ersten Aspekt ein, wenn man diesen bundeseinheitlichen Ansatz fahren will, bedarf es zum einen erstmal eine Änderung im Föderalismus unseres Landes, Punkt 1. Das heißt, wir brauchen an dieser Stelle oder wir heben an dieser Stelle das Thema Kindertagesbetreuung auf die Bundesgesetzebene. Das kann man gern machen. Ich frage mich nur, was es tatsächlich bringen soll, weil ich immer noch der Meinung bin, dass man vor Ort wahrscheinlich besser Bescheid weiß, was es braucht, wo es klemmt und wie die Voraussetzungen tatsächlich sind. Und ich sage ganz ehrlich, ich möchte ungern von Abgeordneten des Deutschen Bundestages darüber entscheiden, irgendwelche Abgeordneten aus Nordrhein-Westfalen, aus Bremen oder aus Rheinland-Pfalz, wie denn sozusagen die Rahmenbedingungen in Sachsen sind oder wie sie sein sollten, ohne die tatsächlichen Rahmenbedingungen hier vor Ort zu kennen. Und da bin ich beim nächsten Thema, nämlich beim Thema Personal. Man kann das alles so sehen und wie gesagt, ich habe gerade gesagt, der Betreuungsschlüssel ist eine reine mathematische Berechnungsgröße zur Zuweisung von Geld. Wir wissen alle, dass die Realitäten anders aussehen. Aber Fakt ist auch mal eins und das ist eben auch ein Thema, was die Qualität bei uns auszeichnet. Wenn Sie die Bundesländer dann mal wieder vergleichen, es ist so schon schwierig bei dem Betreuungsschlüssel den tatsächlichen Vergleich der Bundesländer anzustellen. Baden-Württemberg zum Beispiel veröffentlicht gar keinen Betreuungsschlüssel, wie er tatsächlich ist, beziehungsweise wie er gesetzlich festgelegt ist. Dann müssen Sie sich aber auch angucken, wer arbeitet denn eigentlich in den Bundesländern im System Kita? Und da sind wir nämlich beim nächsten Punkt. Also wenn ich mir überlege, wie der Aufschrei war, als wir die Qualifikationsverordnung geändert haben, als es das Kita-Gesetz geändert haben, dass ab 2018, ab dem 1.9. 20% im Krippenbereich Assistenzkräfte eingesetzt werden können. Wie der Aufschrei sozusagen in der Landschaft war, ich sage Ihnen auch ehrlich, fachlich kann ich diesen Aufschrei auch absolut verstehen. Und ansonsten aber zu 100%, also das heißt im Kindergarten, im Hort und bisher auch in der Krippe, zu 100% ausgebildetes Fachpersonal arbeitet, was ich für richtig halte. Und Sie mal die anderen Bundesländer gucken, insbesondere jetzt schon nach Berlin oder eben auch mal nach Nordrhein-Westfalen, da haben Sie ganz andere Quoten, wo es um Hilfspersonal, ohne dass sich die jeweiligen Damen und Herren in irgendeiner Art und Weise in ihre Qualifikation irgendwie abqualifizieren will. Aber da haben Sie ganz andere Voraussetzungen. Da sind wir nämlich beim Punkt. Wenn wir uns bundeseinheitlich angleichen an irgendwas, dann ist ja mal die Frage, was ist das Bundeseinheitliche? Und glaubt irgendjemand, dass wir als kleiner Freistaat Sachsen dann sozusagen der Maßstab dafür sind, wer künftig bei uns in der Kita als von der Fachqualifikation her arbeitet? Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass wir diese Qualität, die wir haben, die wir derzeit durch dieses Fachpersonal haben, dass wir die dann halten können, wenn wir uns vom Bund vorschreiben lassen, dass beispielsweise, wir haben in der Pflege eine Fachkraftquote von 50%, wenn man dann im Bund bestimmt, wie viel Fachpersonal, ausgebildetes Fachpersonal bei uns in den Kindertageseinrichtungen arbeitet. Deswegen sage ich, lasst uns den regionalen, das heißt die Länderbrille aufsetzen, lasst uns das anschauen, was wir vor Ort brauchen. Und da bin ich mit Frau Junge auch einer Meinung, was das Thema Vor- und Nachbereitungszeit angeht. Wir kämpfen auch darum, dass wir das hinkriegen. Und ich persönlich bin zum Beispiel gegen eine weitere Absenkung des Betreuungsschlüssels, aber nie, weil ich niemanden irgendwie was Besseres gönne, sondern weil einfach gezeigt hat, dass die 120 Millionen Euro pro Jahr, die jetzt zusätzlich ins System geflossen sind, für den Betreuungsschlüssel absenken, 1:13 auf 1:12 im Kindergarten und 1:6 auf 1:5 in der Kinderkrippe, kostet im Jahr 120 Millionen Euro mehr, dass das eben nicht den gewünschten Effekt hat, wie wir ihn eigentlich brauchen. Und letzter Satz, wenn ich an die Vorbereitungszeiten denke, wir brauchen ungefähr für 2 Stunden für jede Erzieherin, jede Erzieherin in der Woche, brauchen wir ungefähr 70 Millionen Euro. Da bin ich dafür, das Geld einzusetzen, um den Erziehern tatsächlich auch mindestens diese 2 Stunden Vor- und Nachbereitungszeit zu geben, um das, was die Frau Junge im Zusammenhang mit dem Bildungsplan angesprochen hat, auch tatsächlich umzusetzen. Also ich glaube nicht, dass wir mit dem bundeseinheitlichen Satz, so wie die bundeseinheitlichen Ansatz, so wie die Rahmenbedingungen momentan deutschlandweit sind, dass wir da auf der Gewinnerstraße sind.
Gut, aber es liegt ja daran auch, dass wir, ja, mit dem Geld, wir bräuchten eigentlich mehr Milliarden für die frühkindliche Bildung. Wenn wir uns das anschauen, wenn wir uns nach den Ländern anschauen, Frankreich, Schweden, die haben alle ungefähr 1% des Bruttosozialprodukts. Verwenden Sie. Bei uns liegt es zurzeit bei 0,5, 0,6, sind so 16, 17 Milliarden, die wir verbrauchen. Das Doppelte müssten wir haben, um einmal vielleicht diesen Gleichstand zu erkennen und dadurch die Möglichkeit haben, vielleicht in der Qualität weiter voranzukommen. So ein einheitlicher, ja, wie soll man sagen, so eine Kind-Erzieher-Relationsschlüssel von 1:3 würde dem Bund, wenn man es einheitlich machen würde, im Krippenbereich so 1,5 bis 1,8 Milliarden Euro ja derzeit kosten. Wäre ja eigentlich drin, wenn man nicht sieht, was man über alles noch anders ausgeben muss. Ich meine, das mit den Finanzen ist immer so eine Sache. Wie sehen es denn die Linken?
Naja, es ist doch eine Frage, wie man, sag ich mal, miteinander, und das ist eigentlich so ein bisschen, dass ich auch den Vorwurf mache, mit Bund und den Ländern zusammenarbeite. Klar, wenn ich erwarte ein Bundesqualitätsgesetz, dann gibt es natürlich, sage ich mal, die Mitsprache des Bundes. Aber es ist doch die Frage, wie ich es letztendlich inhaltlich festmache. Und ich denke mal, es sollte zumindest an solchen Eckwerten, die alle Bundesländer im Prinzip im Kita-Bereich für wichtig erachten, dass es eine bundeseinheitliche Regelung gibt. Und da gehört der Betreuungsschlüssel aus meiner Sicht mittel- und langfristig dazu. Das heißt also im Prinzip zu sagen, warum lassen wir nicht in Zusammenarbeit mit dem Bund genau diesen Betreuungsschlüssel, sage ich mal, schrittweise verbessern. Das schaffen die einzelnen Länder nicht. Und deswegen, das könnte eine bundeseinheitliche Regelung mittel- und langfristig sein. Wir als Linke haben es versucht oder wir versuchen es im Land. Wir haben ja ein Gesetz eingebracht für eine schrittweise Verbesserung des Betreuungsschlüssels in Sachsen. Da gab es große Kritik seitens der CDU, weil es einfach sehr teuer ist. Das ist so. Wir haben das schrittweise vorgeschlagen. Das ist auch jetzt im Geschäftsgang. Das heißt, wenn ich diese Umsetzung des Betreuungsschlüssels mal mit der Zielvorgabe 1:3 im Krippenbereich und 1:7 im Kindergartenbereich und im Hortbereich 1:15, 15, 16 durchsetze, dann kostet das insgesamt 750 Millionen Euro im Freistaat, für den Freistaat Sachsen. Klar, das ist viel Geld. Jedes Jahr. Aber ich sage es nochmal, wenn ich es schrittweise jedes Jahr im Prinzip diese Personalschlüssel verändere, verbessere, kommt letztendlich auch schrittweise was bei den Kindereinrichtungen an. Ich muss natürlich, und das muss ich immer wieder sagen, auch dazu parallel eine Entlastung für die Erzieher hinkriegen. Das heißt, die Vor- und Nachbereitungszeit darf ich dann nicht sagen, entweder das eine oder das andere. Das gehört beides zusammen. Das heißt also, man müsste mit dem Bund regeln, ihr könntet euch vorstellen, den Betreuungsschlüssel für die Länder mit den Ländern schrittweise zu verbessern. Und wir gehen in die anderen Systeme rein, nämlich Vor- und Nachbereitungszeit, Weiterbildung, Arbeitszeiten und so weiter. Das ist doch eine Frage der Kommunikation miteinander. Ja, und klar, die Diskussion im Bildungsbereich, Kooperationsverbot aufheben, ist doch auch zurzeit eine aktuelle Diskussion. Und das gehört hier einfach mit da rein.
Vielen Dank. Wir begrüßen ganz herzlich Juliane Veit-Zabel. Sie haben es geschafft. Einen wunderschönen Tag.
Ja.
Sind Sie gut angekommen?
Ja, jetzt schon.
Jetzt schon. Wollen Sie sich gleich in die Diskussion mit einbringen?
Was ist denn gerade die Grundsatzfrage?
Wir diskutieren gerade, wie wir in Freistaat Sachsen unsere Bildungsqualität, das Bildungsqualitätsgesetz umsetzen könnten. Okay, und sind ja auch mit in der Regierungserklärung, und es gibt ja auch diese schöne Fachregierungserklärung des Kultusministers, der ja letzte Woche das eben ergeben hat, dass wir jetzt, er möchte gerne die Rahmenbedingungen verändern. Und was ich eben dabei finde, ich zitiere mal ganz kurz daraus, um den strengen Betreuungsbedarf in den sächsischen Kita-Einrichtungen bei gleicher Qualität zu gewährleisten, wird die sächsische Staatsregierung die Rahmenbedingungen weiter verbessern. Das kündigte Kultusminister Christian Piwatz in seiner Fachregierungserklärung im Sächsischen Landtag an. Dafür werden im kommenden Doppelhaushalt entsprechende Maßnahmen verankert. Welche das sein werden, sollen in einem Dialogprozess unter Einbeziehung der Eltern und der Kita-Fachkräfte ermittelt werden. Er betonte dazu, dass es halt nicht darum geht, gegeneinander, sondern miteinander eben das auszuhandeln. Das Problem, was ich immer dabei sehe, ist, dass über unsere Rahmenbedingungen bestimmen immer alle anderen. Es ist ein demokratischer Prozess, finde ich ganz toll, und ich finde auch in vielen anderen Sachen könnte man es auch machen, aber wir wissen doch, woran es liegt. Warum gehen wir jetzt erstmal wieder in den Dialog rein?
Ja, das ist ja oft so in der Politik, dass man erstmal in den Dialog geht. Ich finde das gar nicht schlimm, weil letzten Endes, glaube ich, entstehen die besten Dinge dann, wenn man drüber redet und auch vor allem mit den Beteiligten drüber redet. Von daher möchte ich an der Stelle gar keine Kritik üben. Ich glaube nur, wir sind im Freistaat gerade in einer Situation, wo wir nicht nur über das Thema Qualität nachdenken müssen, sondern ich glaube, das ist ein Dreiklang. Wir müssen, klar, qualitative Verbesserung, sei es jetzt Vor- und Nachbereitung, sei es eine weitere Schlüsselabsenkung. Ich glaube, da gucken wir jetzt auch ein Stück weit, was der Dialog nochmal bringt. Wir müssen aber genauso auch, und das ist mir vor allem sehr wichtig, nach meiner Fraktion, an zwei weitere Partner denken, nämlich an die Eltern. Also das Thema Elternbeiträge treibt mich gerade massiv um, weil jeder Qualitätsschub, den wir quasi gemacht haben in den letzten Jahren, hatten letzten Endes zur Folge, dass die Elternbeiträge auch gestiegen sind. Und da stelle ich mir schon die Frage, wie weit wollen wir die Eltern im Freistaat noch belasten? Das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen. Und der andere Partner sind natürlich die Kommunen. Und auch die dürfen wir nicht aus dem Blick belassen, weil die Kommunen sind letzten Endes die Träger unserer Einrichtungen. Sie haben auch die Qualitätskontrolle über die Einrichtungen. Das darf man auch nicht vergessen. Und auch diese müssen gestärkt werden. Und die Frage, inwieweit die Pauschalen die letzten Jahre die Entwicklung, auch was Betriebs- und Personalkosten gemacht hat, entsprechend mitgemacht haben, die haben wir auch noch nicht komplett beantwortet. Und daher kommt ja gerade auch vom SSG die klare Forderung, die Pauschalen anzuheben. Deswegen glaube ich, auch mit Blick auf den Doppelhaushalt und dem, was wir perspektivisch machen, sind es ganz klar drei Dinge, die wir im Blick haben. Die Eltern, die Qualität und die Kommunen. Anders wird es einfach nicht funktionieren.
Vielen Dank, Frau Veit-Zabel, Frau Junge, Entschuldigung, Frau Melcher.
Genau, also für uns war tatsächlich immer wichtig, im Verhältnis dazu, dass wir erst in die Qualität investieren und dann erst die Gebührenfreiheit ins Gespräch bringen. Wir haben ja jetzt auf Bundesebene in dem Koalitionsvertrag sind ja 3,5 Milliarden Euro auch vorgesehen zur Qualitätsverbesserung und gleichzeitig zum Gebührenfreiheit. Wir wissen, wenn die Gebührenfreiheit kommt, reicht es hinten und vorne nicht, da auch noch in die Qualität in den Kitas anzusetzen. Gleichzeitig sehen wir ja in Sachsen, gerade insbesondere beim Landeszuschuss, der wurde ja über Jahre nicht erhöht, erst jetzt dank der SPD in der neuen Regierung schrittweise erhöht. Ich glaube, wir müssen generell, und das ist unsere Position, diese Finanzierung des Landeszuschusses komplett neu denken, weil der ja pauschal für Kita und Krippe analog bezahlt wird. Ich glaube, es ist zielführend, hier eine Differenz einzuführen und eine automatische Dynamisierung vorzusehen, wie es in anderen Bundesländern auch üblich ist. Die Hauptlast liegt ja momentan bei den Kommunen. Also mit über 50% der Finanzierung leisten ja die Kommunen den höchsten Anteil. Natürlich ist es auch unser Ziel, und wir erleben das gerade hier in Leipzig, war vor kurzem eine Riesendiskussion zum Elternbeitrag, der ja auch jährlich steigt. dass das ein sehr emotional geführtes Thema ist. Ich glaube, oder das ist zumindest unsere Forderung, dass wir da eine stärkere soziale Staffelung auch reinkriegen und damit tatsächlich die Eltern zu entlasten, die sich das nicht leisten können, wo das komplette Kindergeld für die Kinderbetreuung draufgeht. Aber diejenigen, die sich das leisten können, können auch für eine Kinderbetreuung bezahlen. Und wir würden das Geld, was erstmal kommt, tatsächlich in die Verbesserung der Qualität stecken. Und dann können wir langfristig, wenn da alles zufrieden ist, über eine Gebührenfreiheit für alle nachdenken.
Vielen Dank. Ich würde gern noch da was einbringen. Und zwar fand ich sehr interessant, ich zitiere den ehemaligen Vorsitzenden für den Bereich Jugendsozialarbeit, Norbert Hocke. Er meinte nämlich, dass die Vereinbarungen erst nach der Bundestagswahl umgesetzt werden. Und dabei fürchtete er damals schon, das war voriges Jahr, eben, dass Unionsfinanzpolitiker in möglichen Koalitionsverhandlungen die Finanzierung der Qualitätssicherung gegen die populäre Forderung nach gebührenfreien Kitas ausspielen. Der Einnahmeausfall für die Kommune durch den Wegfall der Kita-Gebühren sei enorm. Allein in Nordrhein-Westfalen führe die gebührenfrei zu einer Finanzierungslücke von 900 Millionen Euro jährlich. Also man diskutiert das natürlich sehr emotional. Aber ich glaube, die Unterstützung des Staates brauchen bei den Kita-Gebühren, kriegen sie auch, hat auch Herr Schreiber vorhin ausgeführt. Aber Sie wollten gerne noch was ergänzen?
Also gut, dazu, ich meine, der Bundestagswahlkampf ist vorbei, gewählt ist. Gott sei Dank können wir uns da jetzt auch den Inhalten wieder widmen. Nur ein Satz dazu, ich glaube, das erste Mal das Wort Gebührenfreiheit für die Kita habe ich von Martin Schulz gehört in dem Wahlkampf. Deswegen wäre ich da mal ein bisschen vorsichtig, was wer im letzten Jahr irgendwann wozu gesagt hat. Fakt ist mal eins, zu dem Dialog. Die Juliane hat es gerade gesagt, wir haben unterschiedliche Bedürfnisse, so nenne ich das jetzt mal, oder unterschiedliche Betrachtungsweisen, Ebenen. Wir haben die Eltern, du hast es gesagt, wir haben die Kommunen, wir haben die Träger, also damit meine ich jetzt nicht die Kommune als Träger, sondern beispielsweise die freien Träger, von denen es ja ganz, ganz viele gibt und gerade in den kleineren Kommunen machen in der Regel ja eher freie Träger, betreiben die Kita als die Kommune selber und wir haben die Erzieher, respektive die Kinder. Und die Gespräche, die ich führe, da wird eins ganz, ganz deutlich, dass jede Ebene, jeder Bereich für sich genommen irgendwie was anderes will. Alle wollen sie natürlich was Besseres oder Verbesserungen, aber jeder auf einer unterschiedlichsten Ebene. Ich kenne viele Erzieher mittlerweile, die zu mir sagen, naja, dadurch, dass der Betreuungsschlüssel nur eine reine finanzierungsmathematische Formel ist, macht bitte was, um uns tatsächlich zu entlasten. Wir haben das Thema Vor- und Nachbereitungszeiten. Also zu sagen, beispielsweise bei 2 Stunden nur noch 8, wenn ich Vollzeit arbeiten würde, nur noch 38 Stunden am Kind und die restlich 2 bezahlten Stunden in der Woche, damit ich tatsächlich Elterngespräche vorbereiten kann und so weiter und so weiter. So, dann habe ich die Eltern, die oftmals gar nicht wissen, dass der Betreuungsschlüssel eben keine Gruppengröße normiert, sondern die einfach denken, dass der Betreuungsschlüssel 1:12 heißt, in der Gruppe mit meinem Kind dürfen maximal nur 11 Kinder sein. Und das möchte ich bitte auch eingehalten haben. So, also das heißt, wenn ich zu Eltern gehe, sagen die mir sofort Betreuungsschlüssel. Gehe ich zu Erziehern, habe ich die Erfahrung zumindest gemacht, sagen die zuallererst, wir möchten bitte Vor- und Nachbereitungszeiten. Gehe ich zu Trägern, also zu Einrichtungsträgern, zu Kita-Leitern, sagen die zu mir, lieber Herr Schreiber, können Sie das ganze System nicht so organisieren, dass es nicht mehr für ein 9-stündig betreutes Kind sozusagen die Pauschale gibt, sondern für ein 8-stündig, also für 8 Stunden Betreuung, weil meine Erzieherin ja 8 Stunden arbeitet, offiziell laut Arbeitsvertrag, wenn sie voll arbeitet, und ich meine Abläufe in der Kindertageseinrichtung ganz anders strukturieren kann und viel besser mit dem Personal umgehen kann. Und so hat sozusagen jede Ebene ein anderes Bedürfnis. In der Dialog, man muss da auch vorsichtig sein, wie man ihn gestaltet. Ich glaube, da braucht es ganz, ganz viel Diskussion. Ich will nie wieder von Erklären reden, weil das klingt immer so von oben nach ab, aber nach unten. Aber zumindest auch Darstellung von Sachverhalten, einfach mal rauszufinden, was ist das Sinnvolle, möglicherweise für eine Mehrheit im System. Da wird es immer welche geben, die dann damit nicht zufrieden sind, aber vielleicht kriegt man es ja hin, tatsächlich irgendwie einen Mehrheitswillen herauszufiltern.
Auf alle Fälle ist es ein sehr demokratischer Prozess. Ja. Frau Johanne Felshabe?
Ja, ich würde vielleicht mal noch ein was anfügen, denn selbst wenn man sich mit verschiedenen Organisationen unterhält, sei es jetzt das Kita-Bündnis, die jetzt an erster Stelle die Vor- und Nachbereitungszeit für sich auch mit definiert haben, was ja richtig ist als qualitativen Schritt. Die AWO zum Beispiel hat jetzt ein Strategiepapier rausgegeben, als wichtigsten Schritt weitere Absenkung des Betreuungsschlüssels. Wenn man sich mit den gerade den Trägern wie Dresden oder Leipzig unterhält, die uns natürlich auch relativ deutlich rückspiegeln, liebe Leute, es gibt auch einen Unterschied innerhalb der Städte, welche Kindergärten welche Bedürfnisse haben. Also auch diese Frage, kann man einen Schlüssel nach verschiedenen Sozialraumgefügen eventuell gestalten, ähnlich wie wir es jetzt auch im Lehrerpaket mit diesen Brennpunktschulen gemacht haben. Ich glaube, auch das ist eine Überlegung, die wir einfach nochmal mitgehen müssen, die ja auch in der Abfrage mit drin ist. Also diese Abfrage Brennpunkt-Kitas finde ich auch gar nicht uninteressant, weil natürlich hat man Unterschiede, und denen muss man sich auch einfach bewusst werden, zwischen einer Kindertagesstätte, meinetwegen aus dem Vogtland in Triebel, wo die Erzieherin jede einzelne Mutter und Vater kennt, genau weiß, was die arbeiten, welche Oma die jeden Tag hört, und eine Einrichtung in Leipzig, wo Fragen suchtbelasteter Familien, Migration, Armut, Arbeitslosigkeit eine ganz, ganz andere Rolle spielen. Und wenn wir in die fachlichen Diskussionen gehen, kriegen wir auch sehr oft wieder gespiegelt. Und ich bin zum Beispiel auch gespannt, was uns das Felsenweg-Institut jetzt bald bezüglich der Eltern-Kind-Zentren, die machen eine Evaluierung dieser Projektphase sozusagen, was die uns sagen. Weil die ersten Ergebnisse zeigen ja auch jetzt schon, ja, manche Eltern brauchen und manche Kinder einfach haben einen höheren Betreuungsaufwand letzten Endes als andere. Und ich finde nicht schlimm, darüber nachzudenken, weil Berlin macht uns das, glaube ich, ganz gut vor. Die haben ihren Schlüssel ja auch daran angepasst, welche Bedürfnisse in den Einrichtungen vorliegen. Und für mich auch ein gangbarer Weg. Und vielleicht einfach nur, es gibt halt auch gerade selbst innerhalb derjenigen, die qualitativ was machen wollen, unterschiedliche Forderungen, die auch auf uns gerade hereinkommen. Deswegen, der Kollege Schreiber hat schon gesagt, der Dialog wird interessant. Man muss, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel Erwartungen weckt, nicht so einen bunten Strauß von wünsch dir was aufmacht, weil alles letzten Endes wird nicht funktionieren. Man muss da auch, glaube ich, sehr gut drüber nachdenken, welche Schritte man geht und welche man noch dazu mit braucht, sprich Elternbeiträge, Kommunen, das muss immer da mitgedacht werden. Aber ich bin ein Stück weit auch gespannt, was kommt.
Ja, Demokratie ist nicht einfach. Und man muss vieles aushalten können.
Gut.
Voll.
Also Dialog ist sicherlich wichtig und auch gut. Und ich denke mal, da gab es auch in den letzten Jahren ganz viele Möglichkeiten mit Bündnissen, mit Trägern, mit Elterninitiativen und so weiter. Ich frage mich trotzdem, auch jetzt an die Koalition gerichtet, wie lange wollen wir denn wirklich noch nachdenken im Kita-Bereich? Also wir hatten es vorhin gesagt, Julian, da warst du noch nicht da, 2006 wurde der sächsische Bildungsplan verabschiedet. Und dort drin ist ja enthalten im Prinzip zum Beispiel eben auch die Mehrarbeit hinsichtlich der Erzieher, gerade alles, was mit der Arbeitszeit, nicht was nicht am Kind die Arbeitszeit ist, also mit der Vor- und Nachbereitungszeit. 2006, jetzt haben wir 2018, das sind 12 Jahre. Was hat sich denn entschieden in den 12 Jahren, außer eine leichte Veränderung des Betreuungsschlüssels, was viele sagen, das spüren wir noch nicht, weil es erst ein Anfang ist. Was hat sich denn da verändert? Und jetzt wollen wir noch einmal einen Dialog, ich frage mich natürlich, wie lange der Dialog noch einmal passieren soll. Ich denke, man muss jetzt einfach mal was machen. Und deswegen haben wir ja auch im Prinzip, weil auch als Fraktion Die Linke diesen Bedarf gesehen, haben wir ja auch eingebracht. Wir haben einen Antrag eingebracht zur Vor- und Nachbereitungszeit. Das hätte man beschließen können im November letzten Jahres. Dann hätte man schon 2018 mit 60, 70 Millionen mit entsprechenden 70 Millionen reingehen können, zu sagen, oh gut, 2 Stunden für alle Erzieher. Unabhängig, ob sie Vollzeit sind oder nicht Vollzeit sind. So, weil ich sage mal, man braucht eigentlich Vor- und Nachbereitungszeit, was untersucht worden ist, mindestens 20% der Arbeitszeit eines Erziehers, mindestens 20% ist Vor- und Nachbereitungszeit. Das heißt, das muss ich anwenden. Und das kann ich jetzt sofort in den Haushalt mit reinnehmen. Und das erwarte ich jetzt eigentlich auch von der Koalition, zumindest einen ersten Schritt in die richtige Richtung zu machen. So, und Betreuungsschlüssel, ja, dann, das war ja die Diskussion vor uns, Bundesqualitätsgesetz. Warum diskutieren wir denn nun nicht mal mit dem Bund, zu sagen, der Bund sollte im Prinzip sich um diesen Betreuungsschlüssel mittel- und langfristig und auch kurzfristig kümmern. So, und dann hätte man zumindest auf zwei Ebenen schon eine gewisse Entlastung, was man auch mittel- und langfristig umsetzen kann. Also ich finde, Dialog finde ich auch immer gut, aber es muss auch mal wirklich akzeptable Ergebnisse auf den Tisch kommen. Und da erwarte ich jetzt auch von der Koalition in diesem Jahr, ja, sowohl mit dem Doppelhaushalt, auch über die nächsten Jahre, sage ich mal, eigentlich so einen Plan. Zu sagen, wie will ich im Kita-Bereich schrittweise die ganzen Probleme, die es gibt, und da kann man natürlich nochmal diskutieren, lösen. Und nicht noch einmal so sagen, wir diskutieren wieder ein Jahr und dann warten wir noch einmal und so. Das ist genau die Strategie, die sowohl auf der Bundesebene leider angewandt wird im Kita-Bereich, als auch auf der Landesebene. Und da müssen wir doch irgendwo mal jetzt eine Lösung bringen.
Jo. Es ist halt, ja, Applaus.
Es ist einfach.
Es klingt immer gut, ja. Ich würde gerne noch, weil die Zeit ist natürlich jetzt schon fortgeschritten, auch. Ja. Ich glaube, das Publikum hat bestimmt auch noch ein paar Fragen. Es sei denn, Sie haben nachher noch 15 Minuten Zeit und würden nachher hier noch mit Kolleginnen und Kollegen
sprechen. Wir sind ja auch zu spät gekommen. Also deswegen.
Würden Sie nachher noch sitzen bleiben? Also wie gesagt, wir diskutieren weiter. Und wenn das Publikum noch Fragen hat, nachher noch vorkommen. Was ich noch ganz wichtig sage, bevor noch einige gehen, wir haben natürlich auch noch Teilnahmeerklärungen dabei. Für die Kolleginnen und Kollegen ist es eine Weiterbildung aus dem Erzieherbereich. Bei der Kollegin Astrid Axmann kann man sich nachher noch eine Teilnahmeerklärung abholen. So der Werbeblock und jetzt geht's weiter.
Also wenn ich in der Opposition wäre, würde ich genauso reden. Ja, das gehört mal zur Wahrheit dazu, weil das, was man da erzählt, das muss man ja nicht umsetzen, weil man da hat man ja keine Mehrheit dafür.
Deswegen gibt's ja
theoretisch. So, und Frau Junge, erstens mal haben wir in den letzten 10 Jahren, das gehört auch zur Wahrheit dazu, haben wir einen Anstieg von Kindergarten, also Kinder im Kita-Alter von über 100.000 Kindern. So, und das muss auch irgendjemand stemmen. Und das gehört auch zur Wahrheit. Das ist nämlich alles nicht statisch. Und was Sie vor uns angesprochen haben, ja, es ist richtig, Sie haben einen Gesetzentwurf eingebracht. Die Zahl haben Sie mal so eben beigenannt. Das, was Sie da eingebracht haben, ist dann erhoben. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube im Jahr 2033 ist das dann erreicht, was Sie wollen. Und kostet dann pro Jahr 760 Millionen, glaube ich, Euro pro Jahr mehr. Und zur Wahrheit gehört dann eben auch, dass man dieses Geld, was sicherlich auch an der richtigen Stelle eingesetzt wäre, an keiner anderen Stelle einsetzen kann, wo es auch richtig eingesetzt wäre. Und jetzt will ich nochmal den Vergleich ziehen zu dem Lehrerpaket, was wir gerade gemacht haben. Wir haben gerade ein Lehrerpaket gemacht, was über 5 Jahre, also über einen Zeitraum von 5 Jahren 1,7 Milliarden kostet. Jetzt können Sie sich einfach nur mal ausrechnen, wie viele Jahre Sie mit sozusagen 760 Millionen Euro, wie viele Jahre 1,7 Milliarden und so weiter, jeder kann Mathe, können Sie das rechnen. Und Sie müssen an dieser Stelle natürlich irgendwo sagen, wo nehmen Sie das Geld her? Und die zweite, die viel entscheidendere Frage ist, und die Frage, das hat Ihnen auch die Anhörung im Schulausschuss im Gesetzentwurf gezeigt, die konnten Sie nämlich genauso wenig beantworten, wo nehmen Sie eigentlich das Personal her, was Sie dafür brauchen? Wo soll das herkommen? Und da sind wir wieder beim Thema Qualität. Und deswegen bin ich auch ganz entschieden dagegen, mir vom Bund vorschreiben zu lassen, wie der Betreuungsschlüssel in den Einrichtungen sein muss. Ich habe ein Problem damit, wenn irgendjemand aufgrund von Mehrheiten auf Bundesebene festlegt, wie wir in Sachsen Qualität mit welchem Personal regeln. Und wenn der Bund möglicherweise, weil das so toll klingt und weil die Bertelsmann Stiftung das empfiehlt, 1:3 und 1:7,5 oder wie auch immer, sagt, ja, das machen wir jetzt einfach mal. Und möglicherweise davon auch, der wird das nie 100% bezahlen, das kann der Bund sich dauerhaft überhaupt nie leisten. Von mir aus dort eine Anschubfinanzierung, eine Teilfinanzierung über Jahre hinweg gibt, da stellt sich trotzdem die Frage, wer arbeitet denn am Ende in den Kitas? Und da habe ich große Bedenken, wenn man deutschlandweit darüber nachdenkt, die Kriterien anzulegen, die wir in Sachsen haben, also eigentlich zu 100% Fachkräfte, dass das überhaupt realistisch und umsetzbar ist. Und ich möchte keine Kita haben, wo dann sozusagen Hinz und Kunz arbeitet, nur weil wir das gleiche Personalproblem bekommen, wie wir das momentan in Sachsen in den Schulen haben. Das möchte ich einfach nie. Und wie gesagt, ich halte sehr viel davon und wir haben das ja auch angekündigt, dass wir jetzt in dem Haushaltsplan für 2019 und 2020 werden wir ganz intensive Gespräche führen, insbesondere insbesondere aus meiner Sicht über das Thema Vor- und Nachbereitungszeit. Dass ich muss nie weiter in einer Art und Weise scheibchenweise den Betreuungsschlüssel absenken, wo ich dann aus der Landschaft immer nur gesagt bekomme oder in der Regel gesagt bekomme, viel kommt davon nie an. Wir müssen die Erzieherinnen und Erzieher entlasten und dafür, da legen wir jetzt momentan unseren Fokus auch drauf.
Okay, vielen Dank. Was sagt ihr dazu?
Ja, tatsächlich würde ich da gerne nochmal drauf eingehen, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass sie ein Bedenken vor dem anderen vor sich hertragen und einfach nicht handeln wollen. Und ich weiß nicht, was denn noch passieren muss. Wir haben es gerade gesehen im Schulsystem, ein System, was sie voll Dampf gegen die Wand gefahren haben, über Jahre ausgedünnt und ausgespart haben. Jetzt rühmen sie sich mit 1,7 Milliarden, die sie investieren, sagen aber nicht, dass sie das die ganze Zeit eingespart haben, weil sie die Lehrer nicht ordentlich entlohnt haben. Und das gleiche Problem haben wir doch jetzt auch im Erzieherbereich. Ich verstehe nicht, warum man nicht mal vom Ziel her denkt. Ich muss doch als Regierung, wo ich Verantwortung habe für ein Land, einfach mal Ziele formulieren, wo ich hin will mit meinem Bildungssystem, mit meiner frühkindlichen Bildung. Und dann setze ich an und überlege mir, wie ich das erreichen kann. Und wenn der Bund beispielsweise sagt, er ist bereit, in die Qualität zu investieren, da verstehe ich einen Freistaat wie Sachsen nicht, der noch nicht mal in den Arbeitsgruppen beteiligt ist. Wenn da Geld fließt, dann bin ich doch als Land dankbar, wenn eine Bundesregierung sagt, ich beteilige mich hier, wenn ihr das und das macht. Aber ein Land Sachsen ist noch nicht mal beteiligt in diesen Arbeitsgruppen. Das ist jedes andere Bundesland wäre dankbar, wenn das Geld tatsächlich wieder zurückkommt und sich daran beteiligt.
So?
Also, darf ich kurz? Also, bei aller Liebe, Frau Melcher, aber ganz so einfach ist es nie. Sie wissen genau, oder hoffe ich zumindest, wie dieser Prozess entstanden ist. Der ist im Übrigen schon 2004 entstanden. Dann ist es immer wieder Thema auf den ganzen Jugendfamilienministerkonferenzen gewesen, wo das Thema auf Bundesebene angedockt ist. Zuletzt 2017, da ist der Freistaat Sachsen sehr wohl beteiligt. Und soweit mir bekannt ist, ist insbesondere das Ergebnis der Arbeitsgruppe Frühe Bildung, also dieser Vorschlag, wo es um diesen Instrumentenkoffer geht, um die neuen Handlungsfelder, sehr wohl mit allen Ländern abgestimmt. Der ist dann auch Beschlusslage der Familienministerkonferenz geworden. Und jetzt geht es an die Umsetzung des Ganzen. Bloß jetzt so zu tun, als würde irgendjemand sich noch nicht mal für das Geld interessieren oder sonst irgendwas, das ist doch reine Polemik, das ist doch Quatsch. Wir werden unseren Anteil, der dem Freistaat Sachsen jetzt vereinbart in dem Koalitionsvertrag, die 3,5 Milliarden, wenn es nach mir ginge, könnte das natürlich auch mehr sein, gar keine Frage, es kann immer mehr sein. Wir werden als Freistaat Sachsen natürlich unseren Anteil dort entsprechend abrufen und wir werden, und auch das gehört zum Dialog, wir werden aus diesen neuen Handlungsfeldern, die da vereinbart sind, wird der Freistaat Sachsen eine entsprechende Zielvereinbarung mit dem Bund machen und das, was ich mir vorstelle, ist, dass das natürlich auch das Kultusministerium, was bei uns zuständig ist, nie hinter verschlossenen Türen macht, sondern sehr wohl mit den Akteuren aus der Landschaft auch bespricht, was wollen wir mit dem Geld, was wir für Sachsen aus diesem Topf bekommen, was wollen wir da umsetzen. Und es geht nie um sich brüsten oder rühmen um irgendwas. Ich wollte nur mal die Dimensionen eines Gesetzesentwurfs, den die Linke hier so anpreist, einfach mal zeigen, was das eigentlich bedeutet und dass dieses Geld irgendwo herkommen muss.
Gut, vielen Dank.
Würde vielleicht auch nochmal, weil die Kritik kam, man würde nicht vom Ziel her denken. Also ich glaube, die Ziele, die müssen wir erstmal ein Stück weit definieren. Und was sind denn für uns die Ziele? Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, für uns ist ein Ziel eine gute Qualität, für uns ist das andere Ziel, die Eltern zu entlasten und für uns ist ein Ziel, dass die Kommunen ausfinanziert sind. Und wenn wir die drei Ziele gemeinsam denken, dann hat die Linke an der Stelle auch, sowohl was den Gesetzesentwurf letztens getroffen hat, als auch den Antrag zur Vor- und Nachbereitungszeit eben einfach nicht alle drei Dinge miteinander bedacht. Und das ist doch unser Problem. Und genau deswegen sagen wir doch, verantwortungsvoll ist es dann, wenn wir es ganzheitlich sehen. Und ich bin auch entschieden dagegen, ich weiß nicht, ob es vorhin schon gesagt wird, aber klar kann man pauschal sagen, ad hoc 2 Stunden Vor- und Nachbereitungszeit. Dann muss man aber auch bedenken, dass man das Personal dafür einfach mal braucht. Und 2 Stunden Vor- und Nachbereitungszeit sind, wir haben es mal ausgerechnet, 1700 Vollzeitäquivalente. Wir wissen, dass kaum eine Erzieherin Vollzeit arbeitet. Das sind mindestens 2000 Köpfe, die wir ad hoc brauchen. Wir bilden gerade mal 2000 jährlich aus und haben jetzt schon ein Problem in der Qualität der Ausbildung, was wir auch geschildert bekommen. Also auch an der Stelle müssen wir ja etwas tun. Wir können da, glaube ich, nicht jetzt einfach mal sagen, wir machen pauschal Vor- und Nachbereitungszeit, ohne was anderes zu denken. Und nochmal zu dem Geld vom Bund. Letzten Endes, wenn wir es runterbrechen, was bei uns ankommt, dann sind es 2019 25 Millionen. Davon können wir nicht mal eine Stunde Vor- und Nachbereitungszeit machen. um das nur mal einmal deutlich zu machen, dann sind es 2020 50 Millionen, dann sind es 2021 100 Millionen. Also nur um die Dimensionen dieser 3,5 Milliarden einmal runterzubrechen, was davon in Sachsen ankommt und wo wir trotzdem als Freistaat natürlich genauso noch in Verantwortung gehen und dieses Geld nutzen, jawohl, in Qualität, aber auch noch mal deutlich mit aufstocken müssen, wenn wir tatsächlich etwas machen wollen, was auch in der, bei den Erzieherinnen und Erziehern und bei den Eltern und den Kindern ankommt.
Ja, viele Worte. Wir hoffen, wir werden jetzt schauen, wie es weitergeht, in Sachsen vor allen Dingen, wie wir es umsetzen. Die Emotionen sind natürlich dabei, ne? Bei allen Parteien, es ist halt alles emotional, bei uns als bei den Erzieherinnen natürlich, weil die betrifft es, die wollen eine Veränderung haben, die wollen auch spürbar eine Veränderung haben. Die Eltern natürlich, die wollen eine qualitativ gute Ausbildung, die wollen eine qualitativ gute Beförderung, Betreuung und Erziehung und Bildung haben. Und wir werden schauen, wie alles geht. Wir wünschen uns allen dann dabei natürlich viel Glück, viel Schaffenskraft, ne? Und wir bedanken uns einmal bei den Kolleginnen und Kollegen aus den Parteien und bei dem Publikum. Vielen Dank und auf weiterhin einen guten Besuch der Buchmesse.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.